Man hat die Leiche im Elternschlafzimmer gefunden. Anstatt noch mehr Zeit zu verschwenden, gehe ich direkt dorthin. Die Fenster zeigen nach Westen und die untergehende Sonne strahlt jetzt voll herein. Das Schlafzimmer ist etwa so groß wie alle anderen, in die ich bisher eingebrochen bin. Der dunkle Teppichboden schimmert irgendwo zwischen Blau und Grau. Überall liegen Plastikmarkierungen und jede von ihnen trägt eine Zahl. Sie sind etwas größer als diejenigen, die manche Restaurants und Cafés verteilen, damit man den Überblick behält, wer den Lachs und wer den Milchkaffee bestellt hat. In der Akte stehen diese Zahlen für all die Dinge, die an der entsprechenden Stelle gefunden wurden, wie etwa Haare, Blut und Unterwäsche. Nicht benötigte kleine Plastikbeutel, in denen man Beweismaterial aufbewahrt, liegen hier und da verstreut. Kein Wunder, dass die Polizei nie mit ihrem Budget zurechtkommt. Jedes Mal, wenn ich jemanden umbringe, müssen sie mehr Geld ausgeben. Hoffentlich hat das am Ende nicht noch Auswirkungen auf mein Gehalt. An den Wänden hängt eine rote Strukturtapete, die für dieses Zimmer etwas zu hell ist, so dass es einem hier drinnen noch heißer vorkommt. Der Todesgeruch ist noch nicht ganz verschwunden. Er ist in den Teppichboden eingedrungen und wird wahrscheinlich für immer daran haften bleiben. Die Fenster machen den größten Teil der gegenüberliegenden Wand aus, und neben mir befindet sich ein begehbarer Kleiderschrank. Ein Druck, der eine exotische Landschaft zeigt, die afrikanisch oder australisch sein könnte, hängt über dem Bett, und ich denke kurz darüber nach, ob ich ihn für Mom mitnehmen soll. Auf einem der Nachttische steht dieser ganze Scheiß, den man dort immer findet. Eine Packung Schmerztabletten, ein kleines Töpfchen mit Nachtcreme, was auch immer das sein mag, ein Wecker und eine Schachtel Papiertaschentücher. Überall im Zimmer und überall im Haus klebt weißes Fingerabdruckpuder. Es sieht aus wie Kokain. Ich werfe einen Blick auf die Skizze des Schlafzimmers, die zur Akte gehört. Es gibt auch einen Plan des gesamten Obergeschosses. Man kann sich hier nicht verirren. Die Karte dient dazu, alle Orte, an denen was Wichtiges gefunden wurde, aus einer einheitlichen Perspektive darzustellen. Sie verrät mir, dass sich auf der anderen Seite des Bettes eine Tür befindet, die zu einem Badezimmer führt. Ich folge der Karte und sehe, dass sie recht hat. Die Leiche wurde auf dem Bett gefunden. Das Klebeband, mit dem die Umrisse der Leiche markiert wurden, befindet sich noch immer an Ort und Stelle. Es sieht aus, als wäre es von einem Schulkind angebracht worden. Das muss die leichteste Arbeit bei der Polizei sein. Ich kann mir schon denken, wie das Vorstellungsgespräch läuft. Also, wenn Sie die Umrisse dieser Orange markieren können, dann haben Sie den Job. Vorsichtig durchquere ich das Zimmer und weiche den Plastikmarkierungen und den Beuteln für das Beweismaterial aus. Ich setze mich auf die Ecke des Bettes. Die Umrisse der Leiche sacken ein wenig ab und verschieben sich. Bisher habe ich nichts weiter getan, als eine Vase umzuwerfen und mich auf ein bequemes Bett zu setzen, und doch schwitze ich bereits. Ich wische mir über die Stirn und der Ärmel meines Hemdes wird davon ganz nass. Ich rolle beide Ärmel hoch und lege den Aktenkoffer aufs Bett. Ich öffne ihn, um eine Pistole in Reichweite zu haben. Ich weiß nicht genau, wonach ich suche, also beschließe ich mir heute Abend erstmal eine Reihe kleinerer Ziele zu setzen. Winzige Schritte. Mein kurzfristiges Ziel muss einfach sein: Finde was, mit dem du arbeiten kannst, arbeite damit und entwickle dann ein langfristiges Ziel. Du musst diesem Kerl alle 7 Morde unterschieben und den 8. noch dazu, sollte die Leiche jemals gefunden werden. Ich habe immer noch das Ticket des Parkhauses, das ich als Indiz einsetzen kann. Aber das ist dann der spätere Plan. Zuerst muss ich mein kurzfristiges Ziel erreichen. Ich fange an, mich umzusehen. Ein hübsches Haus, hier könnte ich leben. Ein schicker Fernseher mit einer 50 cm Bilddiagonale in der Ecke. Auf den Fotos läuft er noch. Jetzt hat man ihn ausgeschaltet. Vielleicht hat der Killer ferngesehen, als er sie vergewaltigt hat. Oder vielleicht hat sie ferngesehen. Überall im Zimmer gibt es die üblichen Familienfotos, auf denen alle ein falsches Lächeln für die Kamera aufsetzen. Einige stehen auf den Nachttischen, andere hängen an den Wänden. Falls diese Augen mich anschauen, spüre ich nichts davon. Ein Magazin mit Kreuzworträtseln liegt auf dem 2. Nachttisch neben dem Bett. Dazu ein Telefon. Das Telefon ist jedoch nicht zu gebrauchen, denn es wurde aus der Wand gerissen. Auf dem Boden vor dem Nachttisch liegt die Fernbedienung des Fernsehers. Auf allen Knöpfen haftet das weiße Fingerabdruckpulver. Ich lege das Kreuzworträtsel in meinen Aktenkoffer und sehe mir dann den Schrank an. Ganz nett. Ihre Kleider sind nicht so sehr nach meinem Geschmack und die des Ehemanns haben die falsche Größe. Ihre Unterwäsche riecht nach Weichspüler und fühlt sich zart an meinem Gesicht an. Ich werfe ein Höschen in meinen Aktenkoffer. Im Bad gibt es nichts Interessantes. Der elektrische Rasierer des Ehemannes auf dem Waschbecken sieht besser aus als meiner. Er gehört zu den vielen Dingen, die der Mann zurückgelassen hat. Ich gehe wieder ins Schlafzimmer und setze mich auf dieselbe Ecke des Bettes wie zuvor und lege den Rasierer in meinen Aktenkoffer, wobei ich ihn zuerst in das Höschen wickle, um meine Messer zu schützen. Rote Wände, blau-grüner Teppichboden. Weil ich nie weiß, was modemäßig gerade angesagt ist und was nicht, bin ich nicht sicher, ob diese Farben zum ersten Mal im Kommen oder schon wieder passé sind oder ob man sie gerade wiederentdeckt. Ich weiß nicht, ob ich sie mögen soll. Konzentrier dich. Ich denke zurück an den Autopsiebericht. Daniela war in der Lage, ihren Killer zu kratzen. Und da sich an ihren Handgelenken Fesselspuren befanden, muss sie ihn gekratzt haben, bevor er anfing, sie zu erwürgen. Einmal war meine Brust so sehr zerschrammt, dass die Wunde genäht werden musste. Aber weil ich nicht zu einem Arzt gehen konnte, habe ich mir im Supermarkt medizinisches Garn besorgt. 12 Stiche waren notwendig, um die Wunde zu schließen. Sie ist ganz gut verheilt, abgesehen von der Infektion. Man hat am Tatort nur ihr Blut gefunden. Er hat sie nicht erstochen, sondern ihr nur ein paar Mal ins Gesicht geschlagen. Er hat ihr Gesicht gegen das Bett gedrückt und die Blutstropfen auf dem Kissen sehen aus wie rote Tränen. Weitere kleine Tropfen sind auf den Boden gespritzt. An der Klinke der Haustür befindet sich neben einem verschmierten Abdruck, der von einem der Latexhandschuhe stammt, ein Blutfleck. Ich lese die Berichte noch einmal und sehe dann die Zeugenaussagen durch. Ich würde noch immer auf den Ehemann setzen, aber die Wette ist inzwischen nicht mehr so vielversprechend, denn er hat ein außerordentlich gutes Alibi. Als man ihre Leiche fand, waren die Arme über der Brust gekreuzt und sie lag unter einem Bettlaken. Ihre Augen waren offen, aber die verschmierten Abdrücke auf ihren Lidern weisen darauf hin, dass der Killer sie ihr geschlossen hat, bevor er die Handschuhe anzog, um sauber zu machen. Wenn das stimmt, haben sich die Augen von selbst geöffnet. Wieder denke ich, dass er sich nach seiner Tat möglicherweise schlecht fühlte. Vielleicht glaubte er in seiner Verwirrung, er könne seinem Opfer im Tod etwas Würde zurückgeben, um so einen gewissen Ausgleich dafür zu schaffen, dass er sie umgebracht hat. Es sieht wie der klassische Mord unter Ehepartnern aus, wäre da nicht das Alibi. Und es kommt noch hinzu, dass ich den Ehemann am Morgen nach dem Mord auf dem Revier gesehen habe. Und er wirkte wirklich völlig fertig. Als könnte er es nicht fassen, dass irgendjemand in der Lage war, seiner Frau so etwas anzutun. Ich nehme mir wieder die Akte vor. Nichts wurde als gestohlen gemeldet. Kein Schmuck fehlt, kein Bargeld. Mordende Ehemänner sorgen in den meisten Fällen dafür, dass es so aussieht, als sei ein Einbruch aus dem Ruder gelaufen. Ich stehle nie was, wenn ich jemanden umbringe. Und weil dieser Täter versucht hat, mich zu kopieren, hat auch er nichts mitgenommen. Wie konnte er das wissen? Nicht durch die Medien, so viel ist klar. Ist das nur ein Zufall? Ich bin jetzt schon seit fast 40 Minuten hier. Ich hätte ein Fenster öffnen sollen. Die Luft ist immer noch stickig, aber die Sonne scheint nicht mehr so stark. Ich öffne meine Hand, in der ich die dicke Akte halte, und der Inhalt ergießt sich über das Bett. Meine Ideen lösen sich nach und nach in Luft auf. Die Zeit vergeht und mir wird klar, dass mein Denken zum Stillstand gekommen ist. Meine Blicke schweifen über den Tatort und ich stelle mir vor, was hier passiert ist. Ich versuche, mich in den Killer hineinzuversetzen. Für jemanden wie mich ist das kein Problem. Ein paar Minuten lang, während sie stirbt, kann ich sie fast körperlich spüren. Ich war so sicher, hier Antworten auf meine Fragen zu bekommen, doch das klappte einfach nicht. Keine wunderbaren Einsichten, keine heulenden Sirenen, kein Glockengeläut, das den großen Durchbruch in diesem Fall ankündigt. Stattdessen nur ein dummer Zufall und ein verschwitztes Hemd. Ich dachte, es wäre leichter. Verdammt, es sollte leichter sein. Doch das ist es nie. Nicht, wenn es um etwas geht, das man wirklich will. Ich möchte dieser toten Frau ebenso sehr helfen, wie ich mir selbst helfen will. Doch spielt das eine Rolle? Wird es dadurch leichter, Antworten zu finden? Natürlich nicht. Ich habe zu nichts mehr Lust. Ich will nur noch mit meinem kostenlosen elektrischen Rasierer und dem Kreuzworträtsel von hier verschwinden und nie wieder herkommen. Nach Hause gehen, meine Fische füttern, ein Nickerchen halten. Diese Episode hinter mir lassen, wie ich andere Episoden in meinem Leben hinter mir gelassen habe, wie ich es immer gemacht habe. Weitergehen. Wohin? Ich weiß noch nicht. Ich strecke mich und gähne, bereit aufzubrechen, bereit aufzugeben. Die warme Luft verstärkt meine Niedergeschlagenheit nur noch mehr. Beim Gähnen muss ich blinzeln. Rasch mehrmals hintereinander blinzeln und dadurch zirkuliert das Blut in meinen Augen besser. Sie sehen wieder klarer. Das Bild des Zimmers wird schärfer, die Gegenstände treten deutlich hervor wie auf einem 3D-Foto. Und da ist es. Innerhalb eines einzigen Augenblicks überwältigen mich die unterschiedlichsten Gedanken und Gefühle. Zuallererst bin ich angewidert. Ich schäme mich, weil ich schon so lange hier bin und es bisher nicht bemerkt habe. Ich bin aufgeregt, weil ich plötzlich was vor Augen habe, oder gerade eben nicht vor Augen habe, um genau zu sein, das sich als entscheidend erweisen könnte. Und vor allem bin ich erleichtert. Ich bin dankbar dafür, dass ich weitermachen kann, dankbar, dass ich meine Ermittlungen nicht aufgeben muss. Wenigstens noch nicht. Und ich freue mich, dass Daniela die Gerechtigkeit zuteil werden wird, die sie verdient. Ich fange an zu grinsen. Ich kann mein Glück kaum fassen. Aber natürlich ist es kein Glück. Es ist meine Brillanz. Und das richtige Verständnis. Ja, hier geht es ganz besonders um das richtige Verständnis der Dinge. Ich greife nach den Fotos und blättere sie rasch durch, bis ich die Aufnahme gefunden habe, die die Wand und die Tür zeigt, die auf den Flur hinausführt. Ich halte das Foto hoch, studiere es, senke die Hand, studiere die reale Szenerie. Die Tür ist beide Male da, ebenso die Wände. Und der Teppichboden, diese Herausforderung an den guten Geschmack. Eine Topfpflanze auf dem Foto, noch üppig und grün, ist inzwischen braun und völlig vertrocknet. Außer dem Sensenmann hat sich niemand für sie interessiert. Auf dem Foto liegt unten an der Wand neben der noch grünen Pflanze ein Füllfederhalter. Jetzt liegt ein Kugelschreiber neben der Pflanze. Natürlich ist ein Kugelschreiber nur eine Kleinigkeit im großen Plan der Dinge, doch er ist deshalb so interessant, weil er nicht katalogisiert und sichergestellt wurde, woraus man schließen kann, dass niemand ihn für wichtig gehalten hat. In Wahrheit ist er außerordentlich wichtig. Wurde der ursprüngliche Füllfederhalter als Waffe benutzt? War er mächtiger als das Schwert? Ich trete vor die Pflanze, gehe in die Hocke und mustere die Wand. Es ist schwer, den winzigen Kratzer darin zu sehen, aber nicht unmöglich. In der Mitte erkenne ich einen Tropfen Tinte. Wurde der Füllfederhalter gegen die Wand geschleudert? Wo ist er jetzt? Warum hat ihn jemand gegen einen Kugelschreiber ausgetauscht? Hat Daniela ihren Angreifer damit verletzt? Wurde der Stift deshalb gegen die Wand geworfen? Wenn das stimmt, müsste am Füllfederhalter die DNS des Täters nachzuweisen sein. Der Stift ist dann eine Landkarte, die zu ihrem Mörder führt. Man würde von dem Füllfederhalter ein eigenes Foto machen. Vielleicht auch zwei oder drei. Es gäbe sogar einen eigenen Bericht darüber. Ich hebe den Kugelschreiber mit meiner behandschuhten Hand auf. Er ist von einer dünnen Schicht weißem Puder überzogen. Man hat versucht, Fingerabdrücke sicherzustellen, und dann hat man ihn wieder zurückgelegt. Offensichtlich kam nichts Interessantes dabei heraus. Die Stifte wurden vertauscht, nachdem das Foto gemacht worden war und noch bevor jemand den Kugelschreiber auf Abdrücke untersucht hat. Wer hat sie vertauscht? Der Mörder. Wer sonst? Und die einzigen Menschen, die sich während dieser Zeitspanne im Zimmer befanden, haben sich mit der Leiche und dem Tatort beschäftigt. Der Killer muss ein Cop sein. Ein paar Sekunden lang schließe ich die Augen und stelle mir vor, was passiert ist. Er war hier, hat sie angegriffen, ihr ins Gesicht geschlagen. Dann hat sie ihn mit dem Füllfederhalter gestochen. Sie hat ihn nicht ernsthaft verletzt, doch er wurde so wütend, dass er ihr das Ding entrissen und gegen die Wand geschleudert hat. Die Feder hat sich in die Wand gebohrt. Er hat das Opfer aufs Bett geworfen. Er hatte nicht vor, sie umzubringen, doch er musste sicherstellen, dass er später nicht wiedererkannt wurde. Es war spontan, ungeplant. Um sie zu fesseln, musste er Dinge verwenden, die er vor Ort fand. Er hat ihr die Fingernägel mit ihrer eigenen Schere geschnitten, um seine Haut zu beseitigen, die sich darunter befand. Er hat ihren Kamm benutzt, um ihr Schamhaar zu reinigen. Keinen dieser Gegenstände hat er mitgebracht, denn das hatte überhaupt nicht zum Plan gehört. Kaum war sie tot, hat er sich sofort schuldig gefühlt. Er tat, was er konnte, um seine Spuren zu beseitigen. Dann hat er ihr zuerst die Augen geschlossen und anschließend ihre Leiche zugedeckt. Aber er musste von ihr verschwinden. Schnell. Vielleicht hat er ein Gebet für sie gesprochen. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls hat er ihren Füllfederhalter vergessen, bis er wieder hierher gekommen ist, um ihren Tod zu untersuchen. Dann hat er den Stift auf dem Boden gesehen und sich wieder daran erinnert. Die Fotos waren bereits gemacht. Er konnte den Stift nicht einfach verschwinden lassen. Aber er hatte auch keinen zweiten Füllfederhalter dabei, den er gegen den ersten hätte austauschen können. Also ging er das Risiko ein, dass niemandem der Unterschied auffallen würde. Und eine Zeit lang hat das ja auch funktioniert. Es ist niemandem aufgefallen. Ich bin niemand. Und bekanntlich ist ja niemand vollkommen. Es ist nur ein Kugelschreiber. Ein Kugelschreiber neben einer Topfpflanze in der Ecke des Zimmers. In der Mitte des Zimmers befindet sich die Leiche. Die Leiche erweist sich schließlich als klassisches Ablenkungsmanöver. Man starrt auf die eine Sache und übersieht eine andere. Ich öffne die Augen. Ich bin jetzt eine Stunde hier und schon weiß ich, dass der Mörder ein Polizist ist. Und noch wichtiger, ich bin mir völlig sicher, dass ich recht habe. In allen Büchern, die ich gelesen habe, war der Serienkiller immer der Polizist. Oder der Leichenbeschauer oder der Kriminaltechniker. Also warum nicht auch hier? Warum sollte das jetzt anders sein? Auf irgendeine verquere Art bin ich sogar enttäuscht, dass die Ermittlungsarbeit so einfach ist. Wenn weder der Ehemann noch der Freund der Mörder ist, holt man sich einfach einen Zeugen und organisiert eine Gegenüberstellung mit ein paar Cops, aus denen sich der Zeuge dann einen aussucht. Ich lasse den Kugelschreiber liegen, denn mehr ist von ihm nicht zu erfahren. Zurück beim Bett packe ich meinen Aktenkoffer. Ich habe Lust zu schreien, zu singen, zu tanzen und die Sirenen und Glocken und Pfeifen zu hören, die in so einem Augenblick erklingen sollten. Als ich die Eingangstür erreiche, drehe ich mich noch einmal um, als wollte ich mich von diesem Haus verabschieden. Ich habe keinen Grund, wiederzukommen. Ich betrachte den Flur und die Zimmer, die davon abzweigen. Überhaupt keinen Grund. Es sei denn, grinsend laufe ich nochmal nach oben.